Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später. Freunde, bevor es jetzt hier weitergeht, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wie einige von euch ja wissen, bin ich Veranstalter der 0774X Invitational in Jena. Das ist ein Pop-Up-Tattoo-Event, was einmal im Jahr stattfindet über 4 Tage. 32 Artists verbringen die Zeit zusammen. Es werden gute Gespräche geführt, Techniken ausgetauscht, Netzwerke geknüpft und so weiter und so fort. Das Ganze bei leckerem Essen im Normannenhaus in Jena mit Tattoo natürlich. Es ist keine Convention, sondern es ist eher so ein Gathering, wie es früher in den guten alten Zeiten gewesen ist, habe ich zumindest so gehört. Und wir haben dieses Jahr noch ein paar Plätze zu vergeben und ich möchte gerne mal gucken, wen man vielleicht noch nicht auf dem Zettel hat, und deswegen mache ich hier jetzt ganz kurz Werbung dafür. Wenn ihr Bock habt, dieses Jahr mit dabei zu sein, es ist vom 22. bis zum 25.10.2024 im Normannenhaus in Jena, dann klickt bitte auf Bewerbung Application unter der Adresse 0774x.de. Alles zusammengeschrieben, 0774x.de. Da drückt ihr auf den Bewerbung-Button und dann könnt ihr euch bewerben. Es ist egal, ihr braucht nicht viele Followers, ihr müsst coole Arbeit machen und eine entspannte Persönlichkeit haben, dann kommt ihr auf jeden Fall in die engere Auswahl. Für die, die sich schon beworben haben, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich die Auslosung machen kann. Alle Details, das Konzept findet ihr auch auf 0774x.de und Preise gibt es dann, wenn es soweit ist. Da bin ich noch mit der Planung noch nicht ganz so weit, aber es wird jetzt auch nicht teurer als eine normale Convention über 3 Tage. So viel kann ich sagen. Viel Spaß mit der Folge. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.
Also mein allererstes Tattoo eigentlich, das habe ich mit 14 oder 15 gestochen. Ganz unbewusst eigentlich. Schön am Nachbarsjungen, was man halt so macht. Mit Nadel, Tuschelfaden und vorher einfach so ein bisschen aus gutem Gewissen die Nadel über die Flamme von der Kerze gehalten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Heute haben wir wieder ein kleines klassisches Remote-Gespräch und ich weiß nicht, was los ist momentan. Ohne Technikprobleme tatsächlich. Ich habe heute jemanden da, über den ich mich ganz besonders freue. Ich freue mich ja eigentlich fast immer ganz besonders, aber dieses Mal freue ich mich wirklich ganz besonders, weil unser kleiner absoluter Sonnenschein, die liebe Moni, ist da. Moni, was geht?
Hallo, Sepp. Ja, so ein Sonnenschein bin ich gar nicht. Immer ein bisschen Gewitter dabei. Ja?
Findest du? Ich finde eigentlich schon. Ja, ich finde immer, du hast immer gute Laune. Also ich habe dich noch nie gesehen, wenn du Scheißlaune hast zumindest. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt.
Ich glaube, du hattest tatsächlich einfach Glück, ja.
Echt? Ist ja das so?
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt bei dir in Jena war oder so, da gibt's ja nichts irgendwie schlecht, um schlechte Laune zu haben.
Dankeschön. Also, ja, ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Da aber ist man ja es in der Gast-Tätowierer-Bubble.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Für die paar Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal eben kurz bitte vor, wer du bist, was du machst.
Also ich bin die Moni. Ich tätowiere seit mittlerweile fast 11 Jahre, 9 Jahre Vollzeit, seit 11 Jahren insgesamt. Und ich liebe die Kunst und ich liebe das Zeichnen und einfach, das Leben, wie es sich so ergeben hat.
Das finde ich cool. Du bist ja auch als eine der wenigen Leute oder auch Tätowiererinnen, die ich kenne zumindest, auch dabei tatsächlich geblieben, dass du nicht deine Kunst, deine Ölmalerei machst du ja noch nebenbei, ne? Mhm. Dass du das zugunsten von Tätowieren irgendwie weniger machst, sondern ich habe bei dir den Eindruck, das hält sich so richtig die Waage, ne? Ölmalerei und Tätowieren.
Ja, tatsächlich. Aber das Malen ist seit dem Lockdown wirklich immer mehr geworden. Das merke ich schon. Und es ist mir auch wirklich so ein Herzensding, auf Leinwand zu malen. Genau. Aber es hält sich noch die Waage und finde ich aber auch gut als Ausgleich. Ich glaube, nur in dem Kunstbusiness, da würde ich zu antisocial werden und zu verrückt. Und so das Tätowieren, der strukturierte Tagesablauf, das Dasein on point, mit Termin, das hält mich gut auf dem Boden.
Ja? Ja. Wie ist das mit, also nimmst du dir extra frei dafür unter der Woche, dass du jetzt sagst, du hast so spezielle Maltage und dann du tätowierst nur so und so viele Tage die Woche oder wie teilst du dir das auf?
Also ich würde mir wünschen, dass ich da irgendwie so eine feste Routine habe, aber das habe ich einfach gar nicht. Also ich male dann wirklich so aus Gefühl. Natürlich gehört auch schon viel Routine dazu, so kleine Sketch-Sachen. Aber so große Bilder auf Leinwand, das muss ich machen, wenn ich es fühle. Also das kann sein, dass ich mir extra 4 Tage freigenommen habe zum Malen und es passiert gar nichts. Es kann aber auch sein, dass ich nach einem ewig langen Tattoo-Tag und ewig langen Studietag dann abends noch anfange zu malen.
Echt?
Also,
Krass. Ich finde, also ich habe jetzt auch so ein bisschen mein Tattoo-Pensum runtergefahren, um mir mal wieder ein bisschen Luft zu schaffen. Und ich merke jetzt gerade auch so schon nach einer Woche, wie die Kreativität so zurückkehrt.
Ja.
Und ich finde, also ich habe jetzt auch gestern, Nadja ist gerade bei uns, schöne Grüße übrigens an der Stelle. Nadja hat irgendwie, wir haben darüber gesprochen und ich meinte auch so, boah, ich hätte auch mal wieder Bock, so Konzepte zu machen, weißt du, so Wanna Do ist ja sonst immer schwierig.
Ja, voll. Also ich finde auch so mit dem Tattoo-Alltag, ich meine, was wir ja so Hintergrundarbeit leisten müssen, damit wir endlich das tun können, was uns gefällt, das eigentliche Tätowieren, das ist schon wirklich viel.
Ja.
Und da muss man sich wirklich so kreative Inseln schaffen, sonst gehen wir ein wie Pflänzchen, die nicht gegossen werden. Ich meine, wir leben
so,
ja, ne? Von unserem Kreativsein.
Ja.
Geht's dir da auch so?
Also ja, schon. Also ich meine, das ist ja für viele Leute dann das Schwierige, nicht das Kreativsein, sondern das eben auf Kommando im Prinzip kreativ zu sein, ne? Und ich finde, das ist so eine Geschichte, da gewöhnt man sich aber dran, das zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da echt mittlerweile so einen kleinen Trick, um mich da selbst zu überlisten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so das Anfangen ist ja bei allen Sachen das Schlimmste und Schwierigste.
Ja.
Und ich überliste mich dann zum Beispiel am Abend vorher und stelle mir schon alle Malsachen parat, also wirklich alles, jede Farbe, manchmal mache ich die Ölfarben, die mische ich schon an, dass ich nur hingehen muss zur Leinwand und anfangen. Weil wenn ich so ein Hoch habe und denke mir, boah, heute will ich den ganzen Tag malen, aber dann bin ich total angepisst, weil ich noch eine Stunde irgendwie Sachen suchen muss.
Ja,
und dann habe ich keinen Bock mehr. Also das ist wirklich so, den kleinsten Widerstand dann irgendwie suchen.
Und das funktioniert?
Das funktioniert echt gar nicht mal so schlecht, ja.
Ich habe letztes Jahr angefangen, mir mal wieder so ein bisschen Skateboards zu malen und ich habe auch festgestellt, dass das generell, mir macht das schon auch richtig Bock, aber dadurch, dass man jetzt auch mit dem Handwerk, wie du schon sagst, ne, man ist nicht so routiniert, also ich zumindest nicht, wie jetzt beim Tätowieren und dementsprechend fallen mir dann Sachen schwer. So, und vielleicht sollte ich das dann ausprobieren, weil ich kenne das, dann nimmst du dir einen Tag zum Malen frei und dann guckst du auf Uhr, es ist schon 16 Uhr, du hast noch nichts geschafft, du hast eigentlich nur rumgepimmelt die ganze Zeit oder hast irgendwie so eine Arbeitsvermeidungsmaßnahmen getroffen.
Oh, übelst, plötzlich ist die Kramschublade, wird dann ausgemistet und so. Ja, Wahnsinn.
Das stimmt, aber eigentlich ist das ja auch cool, dass man sowas dann macht. Mir geht's zum Beispiel mit E-Mails so, das habe ich gestern festgestellt. Ich habe gestern hier gesessen und ich habe mich wirklich gequält, um dann anzufangen. Es ist nicht viel, es dauert nicht lange. Ich bin eine halbe, dreiviertel Stunde. Ne?
Fühl ich total.
Ja?
Total. Also E-Mails ist auch so. Wie gesagt, alles außenrum, außer das Tätowieren an sich, ist echt schwer.
Und du hast ja auch ein eigenes Studio, ne? Wie lange hast du das jetzt schon?
Ja. Seit 3 Jahren, 4 Jahren, genau, kurz vor dem Lockdown.
Ja. Mhm. Kurz vor, oh ja. Krass,
also ich habe meinen Atelierschlüssel tatsächlich damals im November bekommen. Irgendwie an einem Samstag im November und am Montag ging der 6 Monate Lockdown los.
Krass.
Und ich dachte mir da echt wirklich, ach du Scheiße, jetzt habe ich ein Problem.
Ja.
Ja. Aber irgendwie ging es dann doch. Genau, und tatsächlich bin ich jetzt erst im Mai umgezogen in ein größeres Atelier mit wirklich Platz zum Malen. Also Platz zum Malen nimmt jetzt sogar mehr ein als Platz zum Tätowieren.
Ja. Also du hast praktisch dann wie so eine kleine Kunstwerkstatt für dich.
Ganz genau, meine Werkstatt, ja, meine Spielewiese, sage ich immer.
Hast du bei dir noch andere Leute arbeiten? Also du hast, glaube ich, einen Gastplatz, mindestens einen, ne? Aber generell?
Nee, also ich bin alleine, hab aber einen Gastplatz, genau.
Wenn mal Leute vorbeikommen.
Genau, ja, genau. Dann können die mitarbeiten, dann müssen die Kuchen essen bei mir, dann müssen die mit mir malen.
Die
armen Leute, ja.
Das finde ich aber auf jeden Fall cool. Arbeitest du für dich lieber so, gerade auch was Tätowieren angeht, lieber alleine? Oder ist das so, magst du auch so, also wäre es jetzt so für dich, was so, wahrscheinlich nicht dauerhaft, sonst hättest du es ja, aber so ein großes Walk-in-Studio, wäre das was für dich?
Nee, schaffe ich nicht. Also ich finde es ganz cool auf Guestspot, da will ich auch wirklich so mitten im Geschehen sein. Aber ich genieße dann doch meine Ruhe zu Hause. Und auch, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich habe echt dann einfach auf viele Themen, die die Kunden, Kundinnen meistens mit mir besprechen, die einfach so intim sind. Und dann würde ich auch, will ich nicht, dass andere mithören.
Ja,
verstehe ich. Also die fühlen sich da auch wirklich so wohl und es soll halt wirklich so ein sicherer Ort sein. Und ich glaube, genau das schätzen die an meinem Studio.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich bin damals auch von einem großen Walk-in-Studio in mein kleines Privatatelier sozusagen gezogen mit nur einem Arbeitsplatz back in the days. Und du hast die Leute nochmal anders kennengelernt. Auch wenn ich jetzt irgendwie mit denen schon so zwei, drei Jahre Kunden von mir sind, ist es trotzdem so gewesen, dass man in einem anderen Umfeld nochmal anders, also wie du schon sagst, so intimer, halt nochmal auf eine andere Art und Weise dann quatschen kann, eben weil du halt weißt, du, ne, man ist so unter sich.
Ja, voll. Voll, stimme ich dir voll zu. Ja.
Und hast du für dich selber so einen Plan gemacht, dass du, also hast du ein Ziel, was jetzt das Tätowieren und die Malerei angeht, oder machst du einfach nur, ist das jetzt für dich das Werkzeug, um zu sagen, ich mache einfach, worauf ich Bock habe und ich gucke, wohin sich die wilde Reise entwickelt?
Ja, so ungefähr. Also ich habe tatsächlich nicht mal gedacht, dass ich überhaupt, was heißt, so weit komme. Ich will da immer gar nicht irgendwie so Maßstäbe setzen, aber ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich sowas machen kann. Und es war seit Kind an, war es mein Traum, in einem Atelier zu sitzen und zu malen, und ich habe das jetzt. Und es fühlt sich so verrückt an und ich weiß auch nicht, wo die Reise noch hingehen soll, weil ich ja jetzt quasi so mein Kindheitstraum erreicht habe.
Okay, krass.
Genau, ja.
Was hast du vorher denn eigentlich gemacht, bevor du dann tätowiert hast?
Ich bin pharmazeutisch-technische Assistentin, habe erst in der Apotheke gearbeitet. Ja, PTA.
Das passt aber zu dir, finde ich.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich in dem weißen Kittel ganz gut gefühlt.
Ja,
das,
ne?
Das ich noch. Ja?
Das, so, vielleicht ja. Neue Arbeitskleidung.
Ja?
So.
Ja, da müssen die Leute auch durch. genau, habe dann erst in der Apotheke gearbeitet und dann noch im Labor.
Okay.
Genau.
War das so für dich, also hat dich der Job generell auch interessiert, das ganze Thema, so dass du zuerst da Ambitionen hattest, und wie kommt man dann vom PTA zum Tätowieren?
Also tatsächlich hat mich so ein medizinischer Ausbildungsberuf immer total interessiert. Und muss ich jetzt auch sagen, kam mir zugute, einfach durchs hygienische Arbeiten, was ich halt da wirklich gelernt habe in meiner Ausbildung zur PTA. Und Aufbau der Haut, Wechselwirkungen mit Medikamenten und so. Also das ist schon ein großer Vorteil. Und gezeichnet habe ich ja schon wirklich immer gerne. Und wir hatten damals in der PTA-Schule auch ein Fach, das hieß Botanik und botanische Übungen. Und wir mussten halt so Naturkundebilder zeichnen und
bestimmen,
so wie so, finde die Pfefferminze auf der Wiese und mal die. Und es war ganz lustig und das Fach hat mir einfach so gefallen. Also ich glaube, daher auch so meine Tattoos, die ich jetzt mache, also sind da schon so ein bisschen angehaucht.
Also so sehr naturverbunden auch so,
genau,
ein bisschen.
Genau, so wie aus so einem alten Naturkundebuch.
Das ist aber cool. Machst du zwischendurch, wenn du, sag ich mal, so auf Inspirationssuche bist, gehst du dann raus und suchst du da viel? Machst du Referenzen dann oder wie läuft das ab?
Ah ja, tatsächlich. Wenn ich spazieren gehe, brauche ich ungefähr für 20 Meter im Wald eine halbe Stunde, weil ich jedes Blatt fotografiere und jedes Mal Blätter sammle. Also wirklich, ja, furchtbar.
Also man kann gerne, wenn man
nicht vorbeigehen.
wenn man wenn man nicht so schnell laufen kann, dann ist man auf jeden Fall genau richtig als Spaziergehpartner für dich. Dann kann man nämlich so seine Geschwindigkeit gehen, während du dann zwischendurch deine Referenzen machst.
Ja, genau. Genau.
Ist dir das wichtig, dass du hier, sag ich mal, so einen direkten Zugang dann in die Natur hast, dass du halt zwischendurch auch spazieren gehen kannst? Oder könntest du dir auch vorstellen, weil du bist ja auch eigentlich relativ viel unterwegs. Zumindest sehen wir uns meistens ja irgendwie auf Tour, auf Convention oder so. Könntest du dir vorstellen, in so einer großen Stadt zu leben?
Nee, ich glaube, das würde mich einfach zu stark triggern. Ich wäre da wahrscheinlich einfach total lost und ich würde total untergehen. Weil zu viel Angebot würde ich auch wahrnehmen.
Ja, wirklich?
Ja. Und ich weiß, ich halte es einfach nicht mehr aus. Also so, wenn ich jetzt schon im September an Berlin denke, ist dann eine Woche Berlin, dann denke ich mir, boah, danach brauche ich auf jeden Fall 3 Tage Urlaub.
Ja, das stimmt. Ach cool, dann bist du beim Factory Day und bei der Homecoming Party auch dabei.
Du wahrscheinlich auch.
Ich bin wahrscheinlich auch dabei. Und ich habe tatsächlich am 4. September an der Homecoming Party habe ich Geburtstag.
Das ist aber schön.
Deine eigene Geburtstagsparty. Ja, genau. Haben wir dann.
Nice.
Habe ich so verhackstückt mit Madeleine, habe gesagt, hier, pass mal auf, wäre cool, ne? Wir kennen uns ja jetzt auch schon, wäre cool, wenn ihr das ausrichten würdet. Da haben die gesagt, du, legen wir mit dem Factory Day zusammen. Lad ein, wen du willst. Finde ich angebracht. Ja, auf jeden Fall. Ich auch, definitiv. Du bist ja auch generell relativ viel auf Reisen unterwegs. Jetzt zuletzt, glaube ich, war es Bali, ne?
Genau.
Bist du da zum ersten Mal gewesen oder warst du davor schon mal?
Tatsächlich jetzt schon zum dritten Mal.
Okay.
Ja. Oh, super. Es ist einfach schön. Es ist einfach easy, dort zu reisen. Und ja, schönes Wetter, bisschen Meer, bisschen Dschungel, paar Kokosnüsse schlürfen und schon ist das Leben ganz okay.
Ich habe letzte Woche, habe ich auch mir mal so im Anflug vom Wahnsinn eine Kokosnuss gekauft. So musste mir dann erstmal nochmal ein Tutorial raussuchen, wie man die Dinger überhaupt aufmacht.
Ja, natürlich. Das macht man ja zu Hause nicht und im Urlaub macht man es auch nicht selbst.
Das stimmt, das ist richtig. Ja, in Jena ist die Kokosnusspalmen, die es hier gibt, die sind doch relativ rar. Also das muss man ja dann sagen, auf jeden Fall.
Ja.
Wie bist du dann zum Thema Bali gekommen? So, was macht das Reiseziel so interessant dann für dich?
Ich meine, ich mache ja auch viel Yoga und man ist natürlich dort auch in dem Yoga-Paradies und in der Yoga-Bubble. Und es gibt ein paar schöne Wellen zu surfen, ein paar kleine Wellen, nicht zu starke, so eher so der Tiny Wave Surf Club. Und genau, und das Wasser ist schön warm, da macht's
Spaß. Kannst du surfen?
Oh, nö, gar nicht, aber mir macht's voll Spaß.
Du surfst?
Naja, surfen würde ich es nicht nennen, aber ich paddel halt da irgendwie so raus. Und dann probiere ich da irgendwie mal zu stehen auf so einer Welle und dann kommt die Waschmaschine und dann spülst du dich erstmal 10-mal durch, dann paddelt man wieder raus und irgendwie hat man eine Freude dran.
Das finde ich aber cool, das wollte ich auch schon immer mal machen. Also es ist schwer, sagst du.
Also es macht einfach Spaß und es ist lustig und schwer. Ja, also ich meine, ich habe jetzt nicht so die Schwimmerarme und eher so die Jellyfisch-Arme, da braucht man schon ein bisschen mehr Power.
Das stimmt überhaupt gar nicht, du hast keine Jellyfisch-Arme.
Oh doch, das hat mein Surf-Instructor schon gesagt.
Wirklich?
Als er mich dann wieder rausgezogen hat, weil ich es nicht mehr geschafft habe zu paddeln.
So lahme Arme einfach gehabt. So.
Ja, voll.
Seitdem machst du jeden Tag Liegestütze.
Ah ja, so, sollte ich ja. Ja,
das wäre witzig auf jeden Fall.
Ich dachte mir so, eine Woche vor Bali gehe ich einmal schwimmen und dann bin ich fit.
Ja,
dachte ich. War nicht so.
Bist du in Asien generell schon mal unterwegs gewesen oder ist so Bali so die einzige Anlaufstelle bis jetzt gewesen?
Nee, war auch schon öfter. Also ich war schon in Sri Lanka und in Thailand. Genau, also Asien finde ich einfach toll.
Krass.
Liebe ich.
Da hat es mich noch nie hin verschlagen eigentlich.
Noch nie?
Nee.
Oh, mega, mega. Es ist einfach easy zu reisen. Ja?
Also inwiefern?
Man muss gar nichts vorher buchen. Es geht alles immer irgendwie so leicht. Du stellst dich hin am Straßenrand, dann kommt irgend so ein Mopedfahrer vorbei und sagt, ja, willst du irgendwie dahin oder dorthin? So, ja, komm, nimm mich damit hin. Und man muss nichts buchen vorher. Und ich finde schon, also gerade so in unserem so sehr strukturierten Tag, mit alles auf Termin, alles immer so on time. Da tut es schon mal gut, im Urlaub nichts zu buchen.
Ja, das stimmt.
Also
das
einfach zu leben und mal aufstehen und erst mal eine Stunde dumm gucken und dann mal sehen, was passiert.
Das ist eine Sache, um die beneide ich zum Beispiel Leute. Das habe ich mit Adrian mit dem Grillmeister schon ein paar Mal gehabt, das Thema, weil was ich bei dem halt cool finde, ist, der kann sich seine Arbeitszeiten frei einteilen. So, ne? Und das geht ja bei uns auf Termin nicht. Das ist ja bei Kunst ja auch wieder eine coole Sache, wenn man das kann, weil du kannst ja im Prinzip sagen, ich habe jetzt Bock, 3 Stunden zu malen, dann penne ich 1 Stunde oder mache irgendwie 1 Stunde Yoga und dann geht's weiter. Kannst du ja beim Tätowieren irgendwie nicht machen. So.
Nee. Und also der Termindruck, und man muss ja da auch abliefern. Also ich kann ja jetzt irgendwie vorher, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich kann jetzt vorher nicht sagen, ich gehe jetzt mal schnell 2 Stunden schwimmen und hier noch und da noch, weil dann bin ich nicht mehr fit für den Tätowtermin. Also
muss
man die Kräfte schon einteilen.
Nee, das geht bei mir tatsächlich. Ich habe relativ straffes Programm vormittags immer. Ich mache dann Sport, ich habe dann meistens noch irgendwelche Termine oder Podcast jetzt zum Beispiel und dann geht's nachmittags dann erst los mit Tätowieren.
Du bist eine Maschine.
Nee, ich weiß einfach nur nicht, wann Schluss ist. Ja. Das ist das große Problem.
Okay, kenne ich. Ist schwer. Schwer so eine Balance.
Ja, ich glaube, das ist ja das, was dir niemand beibringt, finde ich. Und viel arbeiten ist ja auch so eine Tugend, ne? Das ist cool, aber nur weil man viel macht, heißt das ja nicht, dass man effizient ist so und dass man das macht.
Genau, voll. Und auch so das größte Schimpfwort für Deutsche ist so, hey, du bist faul.
Ja,
oder?
Total. Ja,
faul ist doch so richtig ungut.
Aber würdest du sagen, dass du gerne mal faul bist?
Ich würde es mir wünschen, und ich probiere dann auch so richtig faul zu sein und dann merke ich aber schon, ich bin schon wieder in der Ecke oder hier oder ich denke, ich bin total faul, lieg aber irgendwie auf dem Boden und mach Sticker für die nächste Messe.
Ja.
Und ich sag dann aber, boah, ich bin heute total faul. Und dann
im
Nachhinein, wann habe ich die Sticker gemacht? Ah ja, an dem Tag, an dem ich faul war.
Ja, man hat da so ein komisches, verzerrtes Bild, ne? Ich habe jetzt
total, seit
Anfang Juni, wie gesagt, habe ich so die Tattoo-Zeit runtergefahren, einfach um meine ganzen Nebenprojekte, um denen die richtige Aufmerksamkeit zu widmen. Weil viele Sachen nebenbei ist für nichts gut, weil dann mache ich alles mit halbem Arsch und dafür tätowiere ich zum Beispiel auch zu gerne. Und ich habe halt man muss sich zwingen, weil wenn man in dieser Denke ist, ja, ich habe ja heute eigentlich nichts gemacht, dann denke ich mir halt dann jetzt mittlerweile, also so nach, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht viel Track Record damit, aber ich habe mir jetzt einfach dann auch gedacht, ja doch, ich habe jetzt schon einen Videoproduktionstag hinter mir, das hat 9 angefangen, ich habe davor dann wahrscheinlich Sport gemacht so und dann jetzt oder Podcast produziert und noch meine To-Do-Liste abgearbeitet so. Ich habe eigentlich auch schon echt viel geschafft so, ne? Und nur weil man dann halt nicht tätowiert hat, hat man dann aber dieses schlechte Gewissen, was für einem selber dann sagt so, irgendwie,
ja,
weiß ich nicht.
Voll. Also da muss ich ja wirklich ich habe da auch keine Technik, die irgendwie, also dir das schlechte Gewissen wegmacht. Und ich muss jetzt da auch sagen, in Bali, also ich war ja wirklich 4 Wochen dort.
Cool.
Und ich bin so die ersten Tage so, auch im Flugzeug hin schon, habe ich gedacht, boah, geil, jetzt kann ich endlich nur das erledigen und das vormalen. Und dann habe ich einen Flug gezeichnet und ich denke mir dann, alter Schwede, wirklich? Und ich habe so die ersten 10 Tage wirklich super viel nachgearbeitet und vorgearbeitet.
Ja.
Da dachte ich mir echt, oh krass, jetzt wird das Ausmaß erstmal so bewusst.
Voll.
Ja.
Das ist ja aber auch wichtig, weil ne, es bleiben ja einfach sonst rechts und links voll viele Sachen über. Ich habe zum Beispiel jetzt also ein witziges Beispiel dazu. Ich habe hier so einen Schrank in meinem kleinen Zimmerchen stehen und in dem Schrank, da stopft man normalerweise so alles einfach rein, weißt du? Da ist so ein wilder Mix aus allem möglichen Kram, liegt da drin rum. Es ist jetzt nicht viel, aber du machst auf und du weißt schon, irgendwann werde ich mich damit auseinandersetzen. Und jetzt durch diese Luft, die man hat und durch das Wochenende, was man jetzt auf einmal hat, weil man die Sachen, die man auf dem Zettel hat, halt unter der Woche in einer Anführungszeichen regulären Arbeitszeit erledigen kann, habe ich so Muße, mich damit auch auseinanderzusetzen. Und davon verspreche ich mir, wenn ich mich jetzt so weit vorgearbeitet habe, dass ich so wieder vor die Welle gekommen bin sozusagen, dass ich dann auch wieder Zeit und Freiraum habe zu sagen, jetzt habe ich mal Bock, mich wirklich hinzusetzen und entweder mal eine Runde sprühen gehen, das will ich ein bisschen öfters jetzt wieder machen, oder halt eben wirklich zu malen auch.
Ja.
Um das Ganze nochmal auf ein anderes Level zu heben. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das dass das funktioniert, dass man dann effizienter wird, wenn man sich bewusster auf seine Sachen dann halt konzentriert.
Ja, also wirklich effizienter und dann auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so 1000 Sachen anfängt, also ich kann mich dann einfach nicht konzentrieren. Also ich hüpfe von einem zum anderen.
Ja.
Und ich muss mir dann auch wirklich eine To-Do-Liste schreiben.
Ja.
Und das ganz einfach aufschreiben auf einen Zettel und abhaken.
Ja.
Und dann ist es auch für mich völlig okay und dann schaffe ich an so einem Tag echt krass viel. Aber wenn ich da so hier und da mal irgendwie was mache, dann wird alles nichts.
Musst du dich dann zwingen? Also was ist so der größte Ablenkungsfaktor, den du da hast? Bist du dann leicht abzulenken bei sowas, dass du halt sagen musst, okay, ich mache jetzt das, steht auf der Liste, das hake ich jetzt ab, oder ist das dann, wie läuft das?
Also ich muss mich wirklich aktiv dazu entschließen, so jetzt wird das und das gemacht. Mhm. Wenn ich das aber vorher nicht mache und ich will das nur so lala machen oder so nebenbei, ja. Dann bin ich von jedem Brösel am Boden abgelenkt. Ja, und dann wische ich das zum Beispiel auf oder so. Oder dann, wie gesagt, ordne ich plötzlich die Kramschublade.
Ja, ja.
Und alles brennt quasi und ich sitze seelenruhig da und ordne die Kramschublade. Und ich fühle mich super gut dabei.
Ja.
Also, ja, genau. Ja.
Was ist so, wie hoch ist so der Ablenkungsfaktor, was so Social Media und so angeht? Also was so wir ja auch machen müssen, wir sind ja gezwungen praktisch dazu, unser Marketing darüber zu machen. Ist das für dich so ein Punkt, den du gerne machst? Oder ist das halt so eine Geschichte so, wo du sagst, boah, ja, das muss ich halt mitmachen, um halt mit am Start zu sein?
Ja, das muss ich einfach mitmachen. Also ich habe da wirklich auch keine Freude daran, irgendwelche Posts zu erstellen. Ich mache es einfach und ich möchte natürlich auch zeigen, was ich so mache. Und es hilft ja auch.
Ja.
Also es gehört einfach dazu. Aber ich würde nicht sagen, dass mir das jetzt eine große Freude macht. Ich finde es eigentlich neutral. Ich möchte auch gar nicht so viel darüber schimpfen. Weil
das gehört dazu einfach.
Weil es einfach dazugehört und es ist ja immer noch kostenlose Werbung. Also so müssen wir das halt auch sehen, finde ich. Und es ist ja auch schön zu sehen, was andere machen und sich darüber zu connecten und auch eben weltweit zu connecten, muss man halt auch erst mal so sehen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Bist du dann viel im Austausch mit anderen Leuten oder ist das so eher so ein One-Way, dass du sagst, man lädt dann da seine Werbung ab, seine Sachen, seinen Content und guckt sich gar nicht so rechts und links um, oder bist du da sehr aktiv, was jetzt auch mit anderen Leuten zum Beispiel Schreiben angeht?
Nee, leider nicht. Also ich bin sehr schlecht im Schreiben. Ich gucke mir dann meistens die Bilder an und das war's.
Ja.
Aber ich glaube einfach, weil ich abends gar nicht mehr so viel Zeit an einem Bildschirm verbringen möchte. Weil man hängt ja eh schon so lange am Handy und ja, da lege ich das echt gerne einfach mal weg.
Ja.
Genau. Und wenn dann so ein Austausch kommt, dann eher so über welche Messen machst du oder man schickt sich halt irgendwelche lustigen Reels. So.
Es gibt ja nichts, was einen witziger charakterisiert als der Algorithmus, den man so in seinen Reels gezeigt kriegt. Mhm. Welche Art von Reels sind bei dir im Feed?
Naja, Hundebabys erstmal.
Oh ja, super.
Ja. Und dann eben so, also so ganz banale Sachen, wie sich einfach Menschen verhalten und was habe ich da letztens für ein Reel gesehen mit, da ist irgendwie ein Tropfen Milch auf den Boden gekommen und der wischt es halt einfach mit seiner Socke weg.
Oh, das kenne ich.
Und jeder hat es schon gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich musste so lachen, also warum man auch immer das macht, aber man hat's gemacht. Das sind so, wenn es so menschelt, sage ich immer, finde ich das einfach super witzig.
So Alltagsbeobachtungen, die einem so selber gar nicht auffallen, so wo man aber relaten kann und sagt, ja, das kenne ich.
Herrlich.
Wo du das gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Ich kenne das von mir auch.
Ja, oder kennst du's? Wenn man duschen geht und die leere Shampoo-Flasche einfach rauswirft aus der Dusche.
Ja.
Warum?
Ich probiere das meistens dann so, also ich hoffe dann, ich will natürlich nicht, dass die kaputt geht und dann irgendwie Plastik rumsplittert. Ich probiere die dann immer auf den Badevorleger oder so zu werfen, da wo es nicht hart ist, so, ne? Weil das Bad ist natürlich gefliest bei uns und entsprechend hart kann es dann sein, dass dann irgendwas kaputt geht.
Ah, Wahnsinn. Ja, aber da macht man, oder?
Das
rein.
Ja, das macht man.
Man wirft leere Sachen aus der Dusche.
Das stimmt. Miki sagt auch immer, dass ich ein Affenjunge bin, weil ich habe nämlich mal, also das sagt sie nicht, aber so sinngemäß, weil ich heb zum Beispiel auch Sachen vom Boden mit meinen Füßen auf.
Ja, ja.
Also so eine Socke, da mache ich mir nicht die Mühe und bück mich dazu, sondern das hebe ich mit dem Fuß auf und gebe mir das mit dem Fuß in die Hand sozusagen.
Boah, tatsächlich mache ich das auch.
Ja.
Aber ich bin zu faul. Ich bin einfach zu faul, mich zu bücken.
Ja gut, verstehe ich auch, ne? Warum nicht?
Oder Lichtschalter mit den Füßen an- und ausmachen.
Ja, ja, das ist auch gut.
Weil warum auch? Meistens trägt man ja irgendwie 1000 Sachen in der Hand.
Ja. Das stimmt. Da hat sich Miki letztens echt verletzt bei. Die hat nämlich, die wollte ihre Sockenschublade mit den Füßen zukicken und hat aber, ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber hat auf jeden Fall volles Ballett gegen meine 12 Kilo Kettlebell dabei getreten und hat sich erstmal den Fuß zumindest verstaucht, die Zehen.
Also ja. Oh nein, ja.
Du weißt ja, wie es ist auf jeden Fall, ne? So ist das. Hast du bei deinen Tätowierungen, hast du eine Ausbildung, eine klassische gemacht oder zählst du auch zu den Autodidakten?
Nee, ich war tatsächlich in einem Studio, also hier bei mir so auf dem Dorf und habe dort angefangen. Aber ich habe erst eigentlich 2 Jahre lang nur gezeichnet für das Studio. Mhm. Und ich wollte auch gar nicht so tätowieren, weil das war mir alles schon zu viel. So mit, oh Gott, ich steche da eine Nadel rein in die Haut und da kommt ja auch so Blut raus. Und ich dachte auch, das ist eher so eine Metzgersache, so tätowieren. aber habe da erst eben nur gezeichnet.
Mhm.
Und irgendwann hat mich meine damalige Chefin dann auch gefragt, ob ich nicht mal tätowieren. Nee, mache ich nicht. Und meine Freunde haben mich tatsächlich so gezwungen. Er hat gesagt, komm Moni, du machst doch jetzt schon für uns, jetzt komm, tätowier doch mal. Ja, und dann ging's los irgendwie.
Echt?
Ja.
Mhm. Und dann hast du in dem Studio, also hast du dann auf Kunsthaut angefangen oder hast du dann wirklich tatsächlich dann Setup aufgebaut und dann einfach drauf losprobiert?
Ja, also die haben mich da schon begleitet aus dem Studio, aber ich habe noch nie auf Kunsthaut, also das gab's damals, also ich weiß nicht, ob es vor 11 Jahren schon Kunsthaut gab, wenigstens keine gute.
Nee, das stimmt,
also
die war
so
wirklich nicht gut. Diese gelblichen Plastiklappen, die gab's früher schon,
sowas.
Aber die waren damals schon scheiße.
Ja, und dann habe ich wirklich einfach an Freunden angefangen, ja.
Weißt du noch, was das erste war, was du tätowiert hast?
Also mein allererstes Tattoo eigentlich, das habe ich mit 14 oder 15 gestochen oder 13, 14,
ach,
15, ich weiß es gar nicht. Ganz unbewusst eigentlich. Schön am Nachbarsjungen, was man halt so macht. mit Nadel, Tusche, Faden und vorher, weißt du, einfach so ein bisschen aus gutem Gewissen die Nadel über die Flamme von der Kerze gehalten.
Naja, gut, okay, ist ja wenigstens so basic Desinfektion, die man so machen kann.
Ja, ja, und hab den tatsächlich so das Slipknot-Logo so gefreehanded und reingepoked.
Okay, krass, hat es funktioniert? Also
ja.
Ist es noch da?
Ja, ich habe tatsächlich ein Bild bekommen. Ich musste wirklich lachen. Es ist wirklich gar nicht so übel.
Okay, witzig.
Ja. Ja, super.
Das kann
witzig.
Ich von meinem ersten Tattoo nicht sagen. Das war auf jeden Fall. Also es ist drin, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es der klassische Definition von okay ist.
Also ich muss dann auch zugeben, so die ersten mit Maschine ist auch jenseits von okay.
Ja,
und
passiert
so,
halt.
Und ich finde auch so, man gibt ja den Anfängern dann oft Schriftzüge und Alter, das ist ungefähr das Schwierigste.
Muss ich auch immer lachen, so wenn ich mir denke, so ja, hier Anfänger und dann kleine Schriften und so, wo ich mir denke, naja, also Schrift ist ja eigentlich kein geiles Anfänger-Tattoo, weil das verzeiht halt nicht so viel.
So Schrift am Schlüsselbein hier bei so ganz zarten Mädels, aber Gottes Willen.
Zu tief rein oder so, dann verläuft das. Das muss halt, das sieht erst dann schön aus, wenn es regelmäßig ist.
Ja.
Und dadurch, dass man auch keine großen, nimmst du lieber so kleine, feine Nadeln oder bist du eher so Team hier 67er Magnum?
Nee, um Gottes Willen. Lieber klein und fein.
Ja?
Ja.
Was ist so dein Standard-Setup, was du so hast? Also so eine, deine Everyday-Nadel?
Dreier und 7er oder 9er Liner und dann so eine 17er Soft Edge meistens. Ja. Oder eine 9er cool. Soft Edge noch dazu oder 9er Round Shader für so kleine Blumensachen, genau.
Und darüber hast du am Anfang so deinen Stil, also hast du auch so traditionell, sage ich mal, angefangen mit erstmal alles zu machen, Hauptsache man tätowiert ein bisschen was. Und wie hat sich dann dein Stil daraus entwickelt?
Ich kann das gar nicht so genau sagen. Und für mich irgendwie hatte ich auch ganz lange keinen so einen Stil, bis eigentlich mal jemand so gesagt hat, ja Moni, du machst ja eh so nur so Pflanzensachen. Und ich dachte mir, ja wirklich so. Also das hat sich einfach so ergeben, würde ich sagen. Aber ich musste ja vorher schon wirklich alles machen. Ja.
Ist Monis auch, Botanikum.
Ja, genau. Ja. Aber ich finde es auch, also gerade so bei den Basics zum Lernen, finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man mal alles macht. Mhm. Und dann kann man ja auch, und es darf sich auch wieder ändern, eine Stilrichtung. Ich finde es oft so schade, wenn sich manche so ganz, ganz arg beschränken auf eine Stilrichtung und wenn die dann mal was anders machen, heißt es, boah, was machen die denn jetzt? Also ich meine, so ist halt das Leben, der Geschmack verändert sich. Genau, und deshalb würde ich einfach sagen, man soll alles da nicht so ganz so eng sehen in der Tattoo-Szene.
Das ist so was Deutsches auch irgendwie, ne? Das ist wie mit Essgewohnheiten, wenn Leute sagen, voll. Sie ernähren sich vegan zum Beispiel und sagen dann doch wieder, oder die haben sich dann mal einen Tag, haben mal was gegessen, was Fleisch war oder vegetarisch und sofort sagt man so, oh, jetzt bist du das aber nicht mehr. So, und wo man sagen kann, vielleicht habe ich auch einfach nur einen Tag Bock gehabt. So, man muss ja nicht gleich einen Lifestyle draus machen, weißt du?
Ganz genau, also wirklich so mit Stempel drauf und Schublade auf und zu, finde ich tatsächlich ein bisschen schade, die Denkweise.
Ja. Ich glaube fast, dass es heutzutage schon so ist, dass es gut ist, wenn man sich spezialisiert, weil durch die Masse an Leuten braucht man ja irgendwas, wo man raussticht. Und wenn man sagt, ich mache alles, ist es halt, hast du halt keinen, du bist nicht bekannt für irgendwas dann, ne?
Und aber man muss auch sagen, oft dann nicht so gut. Es ist ja, so, ich meine, der Bäcker, der macht auch, ein Bäcker macht das bessere Brot, dann gehe ich zu dem und kaufe das Brot und gehe nicht zum anderen.
Ja, das stimmt.
Ja, genau, gebe ich dir voll recht.
Hast du dann bei dir eher Anfragen, die so auch sich wirklich nur auf deinen Stil beziehen, dass du sagen kannst, okay, die Leute wissen, was sie von dir bekommen, oder ist es schon so, dass du halt auch öfters, sage ich mal, so die Klassiker an Anfragen hast?
Die Klassiker kommen immer wieder durch, also ganz normal, denke ich mal.
Ja, wie bei Krone.
Genau, kommt immer durch. Aber tatsächlich schon die meisten Anfragen, die wirklich sagen, hey Moni, ich mag den botanischen Stil von dir, mach mir ein Sleeve.
Okay, cool. Ja. Machst du dann noch eher, sage ich mal, größere Projekte?
Ja, schon, ja. Tatsächlich auch meistens jetzt nur Stammkunden, weil ich meine, man kennt's ja, die fangen an mit einem kleineren Tattoo und dann wird's größer und dann wird's der erste Arm, der zweite Arm und kommt der Rücken dazu. Genau, dann sind die Plätze begrenzt.
Was ist so deine Lieblingskörperstelle dabei, die du hast? Also wo du jetzt sagst, das ist so, da freust du dich immer, wenn das kommt?
Ja, Unterarm, Innenseite.
Ja, klar.
Das ist natürlich das Allerschönste. Oder auch so ein Oberschenkel ist auch toll.
Ja, ich muss sagen, Oberschenkel habe ich auch eine Zeit gehabt. Jetzt ist es bei mir ist aber eher so Schienbein, finde ich geil. Und Rücken ist mittlerweile auch so cool. Hand mache ich auch gerne und Finger.
Boah, krass. Ja, Hand und Finger machst du gerne, ja?
Ja, voll.
Ja, krass.
Ja, das ist nämlich auch so eine Geschichte. Ja?
Ja. Muss man schon ein bisschen reinackern.
Ja, da muss man, das ist doll. Also ich ziehe dann mit einer 5er Magnum Linien und dann auch über die Gelenke und so drüber. Also ich weiß, dass das keine geile Erfahrung ist, schmerztechnisch, aber es hält meistens beim ersten Mal bei mir dann.
Ja.
Das dann auch, man beschränkt sich dann irgendwie so auf die Sachen, man findet dann raus nach ganz vielen Sachen, was man halt am besten irgendwie kann, was einem liegt und dann probiert man darauf irgendwie aufzubauen. So.
Voll und es ist dann auch stetiges Lernen und da fängt es ja dann erst an, so richtig Spaß zu machen.
Ja.
Wenn man so guckt am Anfang, naja, okay, was könnte ich da jetzt noch anders machen, das hat nicht so gut funktioniert und das funktioniert und dann hat man da auch so einen echten coolen Spielraum und da fängt es ja an, richtig Spaß zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Wie kam das bei dir mit der Kunst? Du machst ja auch Ausstellungen, ne? Mhm. Und hast du dich aktiv darum gekümmert, dass du das machen kannst? Oder bist du gefragt worden? Wie bist du da reingerutscht?
Ich bin tatsächlich eher wieder erstmal so reingerutscht. Im Lockdown habe ich tatsächlich erst wieder so richtig angefangen zu malen auf großen Leinwänden. Mhm. Was ich vorher nicht gemacht habe, weil ich mir oft, also ich habe mich da oft selbst limitiert und mir so gesagt, naja, komm, nee, das ist zu groß und nee, komm, da fängst du jetzt nicht an. Ich meine, so den Struggle kennen bestimmt viele. Und im Lockdown war es mir halt einfach so komplett egal. Und weil, was sollte ich dann machen? Ja. Also ich kann ja nichts verlieren. Und das hat so Spaß gemacht. Und da habe ich mich wirklich wieder so neu in die Kunst, also da habe ich mich so wieder so gefunden. Mhm. Und dann habe ich da echt eigentlich was wirklich viele Bilder gemalt. Und habe mir dann gedacht, dass ich die jetzt in meinen Hausflur stapeln. Die Bilder muss ich dir jetzt auch irgendwie mal zeigen. Und habe mich dann auch für eine Kunstausstellung beworben und bin da tatsächlich überraschenderweise auch gleich genommen worden.
Ah, cool. Also wie läuft das ab? Wo bewirbt man sich da und wie ist da so der Prozess?
Einfach machen. Ich bin auf die Seite, habe dann gelesen, okay, wie bewirbt man sich? Dann hieß es, okay, dein Portfolio von der
Von der Galerie dann.
Mhm. Also von der Ausstellungsseite, genau, bin ich dahin und habe mich dann einfach beworben. Also einfach gemacht. Ich wusste nicht wie, habe mir da halt so ein Portfolio erstellt und habe gesagt, ja, hey, ich bin die Moni und ich male, ich hätte Bock bei euch mitzumachen. Und dann kam die Antwort, ja, okay, du bist dabei. Und dann dachte ich mir schon, oh shit, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet.
Shit's getting serious.
Ganz genau. Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Genau, dann dann war das Datum letztes Jahr gesettelt und ich hatte auch, ich glaube, eine Woche vorher noch eine Solo-Ausstellung, auch über hier den ansässigen Kunstverein. Mhm. Und dann ging alles irgendwie voll krass ab. Dann musste ich irgendwie so Flyer erstellen für meine erste Ausstellung hier so bei mir im Örtchen und ich dachte mir, boah, fuck. Was mache ich denn eigentlich so? Wie soll ich meine Ausstellung überhaupt benennen? Und wie soll ich da Flyer machen? Ich kenne mich nicht aus, aber einfach machen. Also irgendwie wird schon. Und dann ging's echt, also das ging alles einfach super. Ja, ich bin dann, habe die Ausstellung gehabt an einem Wochenende, letztes Jahr im Mai. Und es waren auch super viele Leute da und habe echt auch tolles Feedback bekommen. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, das ist so, also dafür brenne ich.
Ja.
Also das ist so ein Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist einfach ein Glücksgefühl, das ich wirklich nur beim Malen habe. Ja.
Okay.
War ganz, also ganz krass. Und auch ich habe mich dann wirklich wieder so gefühlt, so wie früher, so in die Kindheit und Jugend versetzt. So wie wenn so Weihnachten kommt. Kennst du noch diese Vorfreude, die so im Bauch kribbelt und
Es alles ist wieder soweit.
Ja, genau. Und so habe ich mich da auch gefühlt und ich dachte mir, boah, krass. Ich wusste gar nicht, dass mir das so fehlt. Ja.
Wie läuft dann diese Ausstellung ab? Das heißt, du bist dann die ganze Zeit da vor Ort und die Leute kommen rein, gucken, trinken vielleicht ein bisschen was und dann unterhält man sich so die ganze Zeit über die Bilder.
Mhm, genau, ja, läuft wirklich so ab. Und es ist halt wie so eine Tattoo-Convention, auf der man dann letztendlich nur einen Stand hat, ohne zu tätowieren. Eigentlich so das Gleiche.
Ah, okay. Nur dass man in dem Sinne die Arbeit schon gemacht hat.
Genau, und die jetzt Arbeit nur noch ist gemacht und jetzt redet man und quatscht man. Ja.
Für was interessieren sich die Leute dann am meisten, wenn du angesprochen wirst dabei? Also was interessiert die Leute da?
Ganz unterschiedlich. Ich habe ja meistens, male ich Porträts und es ist ja nicht immer so Sonnenschein, wie ich vielleicht aussehe. Wie du schon am Anfang gesagt hattest. Also schon manchmal ein bisschen etwas düster oder einfach so Sachen, die zum Nachdenken anregen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das fesselt die Leute schon. Also, dass die einfach mal so kurz innehalten, mal ein Bild anschauen. Und das ist ja das Schöne an der Kunst, jeder interpretiert ja da was rein.
Ja, das stimmt.
So sein eigenes Ding. Und das finde ich ganz spannend, was die Menschen da in so einem Bild sehen. Also auch manchmal was ganz anderes, als ich vielleicht gedacht habe. Das finde ich sehr spannend.
Machst du dir dann da vorher Gedanken drüber, dass du sagst, okay, also hast du das Bild im Kopf oder hast du eine gewisse Message im Kopf, die du dann einfach kreativ interpretierst?
Eher eine Message im Kopf und eher so ein Gefühl. Ein Gefühl zum Bild. Ja, ganz viel Inspiration wie komme ich da eigentlich durch Musik? Mhm. Festivals gehe ich auch gerne, lass mich da echt mal gut inspirieren, ja.
Welche Art von Musik inspiriert dich da am meisten?
Ach, das, also ich höre ja echt schon so gern so Metalcore und sowas. Ja, da bin ich schon sehr affin. Freue mich. Das klingt schon gut.
Was ist deine Lieblingsband?
Wechselt eigentlich immer so ein bisschen. So Architects finde ich natürlich sehr geil und Weiche Sieps, die finde ich aktuell sehr, sehr cool. Und ich war erst vor 2 Wochen auf Rock im Park und da hat mich der Corey Taylor natürlich total geflasht. Ja. Als Solo-Act war der da, das ging unter die Haut, ja, es war krass.
Ist das eher so, ich kenne sein Solo-Projekt nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass das eher so Stone Sour-mäßig ist.
Auch ein paar Lieder von Stone Sour gespielt und ja, also war echt krass. Ja, es geht im Kopf dann wirklich wie so ein Film, rattet's durch, so mit neuen Ideen.
Schreibst du dir das dann auf oder bewahrst du das im Kopf auf und bringst es dann halt irgendwann zu Papier?
Wenn's geht, male ich dann so eine ganz übelste kleine hässliche Skizze auf irgendeinen Notizblock oder so einen kleinen Post-it. Mache ich tatsächlich echt beim Autofahren dann, also so ganz, ganz übel, aber dann vergesse ich es nicht.
Ja, verstehe.
Ja, sonst würde ich es vergessen.
Man denkt ja sonst eigentlich immer, dass man diese Ideen, die man hat und die man dann in dem Moment für genial hält, dass man da ja auch, wie du schon sagst, immer hinterher dran denkt, ist ja aber auch wirklich in den meisten Fällen nicht so, ne?
Nee, tatsächlich nicht, das ist einfach weg, ja.
Ist, um nochmal kurz den Schwenk zu der Kunst zu machen, verkaufst du deine Bilder dann auch oder ist das dann die Ausstellung und die Sachen gehen dann bei dir zurück ins Atelier?
Die verkaufe ich tatsächlich auch, ja.
Was ich mir da schwierig vorstelle, ist also erstmal, wie ist so das Erste gewesen, als das erste Mal jemand dann bei einer Ausstellung, also ich kann mir vorstellen, gerade wenn man malt und dann auch so gut malt wie du, dass man vorher ja auch schon von Freunden und Familie halt Anfragen kriegt, hey, kann ich das haben so und dann kriegt man irgendwie ein bisschen was dafür.
Ja voll, so habe ich meine Jugend finanziert, so mit ganzen Porträts malen von hier und da und von dem Pärchen und hier, ja.
Cool. Und wie ist das dann, also die Ausstellung, letztes Jahr war deine erste richtige Ausstellung, ne?
Ja, letztes Jahr 2 erste Ausstellungen, ja. Einmal in München und einmal hier so eine Solo-Ausstellung hier im Ort.
Ja. Und wie ist das dann, wenn bei so einer Ausstellung, bei so einer professionellen Ausstellung dann, wie läuft das dann ab, wenn jemand ein Bild kaufen will? Kommen die direkt zu dir? Kommen die zur Galerie? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich war ja nicht mit einer Galerie dort, sondern wirklich als Einzelausstellerin. Mhm. Ja, und dann kommen die und dann sagen die einfach, hey, ich möchte es kaufen. Und dann habe ich zu einem gesagt, okay.
Cool.
Und dann hat er noch gemeint, liefern Sie im Raum München. Habe ich gesagt, ja. Ja, das war's. Und dann darf man einen roten Punkt ans Bild kleben. Und das heißt dann verkauft.
Krass.
Ja, voll. Voll krass.
Bepreist du die vorher, dass da Preise dran stehen? Oder wie läuft sowas ab?
Ja, schon vorher.
Ich kenne mich gar nicht aus damit, in dem
Fall. Tatsächlich kenne ich mich halt da auch nicht aus und ich habe es dann einfach den anderen nachgemacht, wie das so läuft auf der Messe. Ich war so ein Jahr vorher dort auf der Ausstellung, habe mich da umgeguckt, wie das aussieht, wie der Aufbau ist. Genau, und habe dann da einfach mitgemacht. Ja.
Wie bepreist man so ein Bild? Macht man das aufgrund, also Größe ist klar, spielt eine Rolle, wahrscheinlich auch Arbeitszeit, die man reingesteckt hat. Ich stelle mir das trotzdem schwer vor, weil, also um das hier, für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Skateboard mache, da brauche ich 1 bis 2 Tage für. So natürlich auch, weil ich nicht super routiniert bin und man dann die Ideenfindung erst während des Malprozesses kommt. Aber ich denke mir dann immer, dafür müsste ich jetzt, wenn ich jetzt meine Tattoo-Preise nehmen müsste, eigentlich so zwischen 700 und 1000 Euro nehmen. Mhm. Und das wird keiner bezahlen für ein Deck. So.
Ja.
Und da ist dann eben die Frage, wie bepreist man das dann, dass man sagt, okay, ich habe hier wirklich, da steckt ja auch Herzblut und ein bisschen Persönlichkeit drin, das will man ja auch nicht verramschen.
Ja, ganz schwer. Also ich bin auch absolut keine Geschäftsfrau. Das fällt mir super schwer. Also ich musste auch andere Leute fragen, weil ich sehe ja das Bild auch ganz anders als die anderen. Also ich denke mir dann danach oft so, boah, so eine Scheiße wieder oder so gemacht oder das passt nicht. Man kennt es ja selbst. Also ich glaube, das kennt ja Jeder. Also denke ich mal.
Es wäre so lustig, wenn du so ganz privat so ganz anders bist. Du weißt, du machst dir erstmal zu Hause ein Bier aus und setzt dich hin. Oh Mann, so eine Scheiße hier. Das wäre mega witzig, so voll der Plot-Twist bei dir.
Naja, manchmal ist es vielleicht schon so. Nee, also ich glaube, das ist einfach wirklich schwer. Und es hat mal jemand zu mir gesagt, ein sehr, sehr guter Künstler, und er meinte, was willst du verlangen? Also es ist, du kannst es so sehen, wie es ist Dreck auf Leinwand, kostet nichts. Oder du siehst es halt als absolutes Unikat, das es nur einmal auf der Welt gibt und das nie wieder so nachgemacht werden kann, wie es jetzt ist. Mhm. Also ich glaube, da muss man einfach für sich einen Weg finden, was okay ist. In manchen Bildern sieht vielleicht einfacher aus, aber steckt einfach viel mehr der emotionale Wert dahinter. Und und für wie viel willst du das hergeben, damit du nachts schlafen kannst?
Gefühl hast. Ja. Mhm.
Ja.
Hast du so den Eindruck mal gehabt, also dass bei mir ist das so, da habe ich mich gestern mit Nadja noch drüber unterhalten beim Essen. Für mich ist das super schwierig, weil die Sachen, wo ich richtig Herzblut reinstecke, das interessiert meistens keine Sau, wo so richtig viel Persönlichkeit drin steckt. Und das, was man so, ich will jetzt nicht sagen hinrotzt, aber das, was man mal eben so hingemacht hat, finden die Leute immer am coolsten. Ich weiß aber nicht, warum.
Total, boah, total. Ja, voll, voll. Also ich verstehe
dich. Ja, ist das auch bei dir so?
So 100% ist genauso. Ja, dort, wo ich denke, boah, Alter, krass. Also, boah, das war jetzt so richtig gut. Also, ja, nur für mich halt.
Ja.
Und dann, ja. Dann macht man irgendwie so ein paar Striche, malt innerhalb von 2 Stunden so ein, keine Ahnung, irgendwie eine Auftragsarbeit oder irgendwie so, und die Leute feiern. Und dann denke ich mir auch, na danke. Also da will ich auch wirklich nochmal sagen, die Kunst, also ich mache die Kunst, weil es mir so richtig Spaß macht.
Ja.
Und da ist es mir tatsächlich fast egal, was andere denken.
Ja.
Weil so mit Tattoos und so, das ist so das Business, und da habe ich meine Struktur, und bei der Kunst, da kann ich mich halt wirklich so komplett hingeben.
Hast du schon mal richtige krasse Kritik einstecken müssen für Sachen, die du gemacht hast? Im Sinne von, dass jemand gekommen ist und meint, boah, es sieht voll kacke aus oder so. Also jetzt nicht, klar, wenn man sagt, man tätowiert jetzt am Anfang natürlich nicht so super. Und dafür schon, aber jetzt bei Sachen, wo man sagen kann, so, also, ne, dass jetzt jemand bei einem Bild hingekommen ist und meinte, boah, ist voll, voll kacke oder so.
Ja, schon.
Echt?
Schon, ja. Wird auch immer wieder passieren. Also, ich denke mir halt oft, es ist einfach der Geschmack, und jeder Geschmack ist unterschiedlich.
Ja.
Ja, also, und das muss man einfach akzeptieren. Es kommt immer drauf an, wer sowas sagt oder wie man das äußert.
Mhm.
Also ich finde, wenn man so, manche greifen ja wirklich so persönlich an, das finde ich dann einfach nicht okay. Aber man kann ja einfach sagen, ja, hey, also ich finde schön, dass du das machst. Wäre jetzt nicht mein Geschmack, aber okay. Aber,
ja, eigentlich schon, ne?
Also kann man ja einfach sagen. Aber manche greifen auch an, das finde ich dann wirklich nicht schön.
Ja, das stimmt. Ist das dann eher so, also im persönlichen Kontext oder so eher Social Media mäßig, dass man dann irgendwie mal einen Kack-Kommentar so bekommt?
Dazu müsste ich die Kommentare erst mal lesen.
Das ist eigentlich aber am besten.
Super gut kann ich Sachen ausblenden. Ich glaube, das ist eine Wunderwaffe.
Eine Superkraft von dir.
Superkraft, ja.
Das finde ich aber cool, weil eigentlich, alter Joe Rogan-Trick, niemals Kommentare lesen. Ist natürlich, wenn man keinen großen Account hat, schwierig, weil man dann natürlich auch kein Engagement hat so. Aber eigentlich ist es ja, wie du schon sagst, ne, man macht das ja, die Kunst an sich für sich selber. Also man nicht definiert sich dadurch, das wollte ich nicht sagen, sondern man drückt sich ja damit aus irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Und da kannst du ja dann eigentlich auch egal sein, was jemand anders sagt. Bei einem Tattoo wäre natürlich schlecht, also das ist halt so Business. Und ab einem gewissen Grad, finde ich, ist es dann auch schwierig, weil man, je länger man dabei ist, desto weniger entwöhnt man sich auch von Kritik, finde ich.
Genau. Und ich nehme super gern Kritik oder Feedback an. Feedback, wenn es von den Leuten kommt, die, also mit denen ich mich auch irgendwie connecte.
Ja.
Und nicht von irgendwelchen, deren Lebensstil oder einfach der Charakter mir einfach nicht gefällt. Dann nehme ich es nicht an, und dann nehme ich es auch nicht ernst.
Ja.
Dann denke ich mir, schön, dass du das sagst. Und dann geht's aber wirklich eigentlich von einem Ohr rein und beim anderen wieder raus.
Ja.
Ja, aber wenn's, ich meine, nicht immer. Also ich will jetzt da auch nicht irgendwie sagen, ich bin da total, also irgendwie, ich habe mir da so eine Mauer aufgebaut. Ja. Aber manche Sachen sitzen schon tief. Also manche sind ja auch einfach unverschämt.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich dann auch einfach menschlich dann so schlimm. Und da ärgere ich mich dann eher so über den Mensch an sich. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ich gucke mir dann bei Kritik meistens an, wie du schon sagst, es kommt für mich auch ganz krass darauf an, wer das sagt.
Genau.
Und je mehr ich die Leute respektiere, desto mehr weh tut das. Mhm. Aber weil jetzt, wenn jetzt irgendwie so ein Rüdiger auf Instagram sowas drunter schreibt, ganz krass übrigens früher Tattoo-Bewertung, weiß ich noch. Kennst du das Portal?
Ja, oh Gott, ja. Ja.
Und Christian Hasse, mein Kumpel, wo ich aus Sachsen-Anhalt, wo ich jetzt schon auch seit fast 10 Jahren regelmäßig zum Gast tätowieren bin. Christian, ich habe ihn damals auch so gefragt, hier, wie hast du auch so viele Kunden gekriegt und so, und wie lief das? Und er meinte, hier, das Portal war für mich cool, aber ich sag dir gleich, brauchst ein dickes Fell. Und dann dachte ich mir so, gut, lädst du mal ein paar Sachen rein. Und es war wirklich, also ich habe nach 2 Stunden, nachdem ich die ersten Bilder hochgeladen habe, eigentlich schon keinen Bock mehr gehabt. Da war ich schon Kernschmelz und habe mir gedacht, so fickt euch einfach alle so. Mhm. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich der Beste bin, dass es an mir nichts zu kritisieren gibt, aber einfach die Art und Weise, was da kritisiert wird und dass man den Eindruck hat, dass das irgendein Manfred ist, der in den 70ern auch mal in einem Tattoo-Studio mit einem Kumpel war und sich da jetzt wieder Kunstmäzen aufführt, der mir dann erklären will, wie man da tätowiert, weißt du?
Ja, voll.
Das tut dann, das finde ich, sowas regt mich dann halt immer auf, wenn es so unfair ist. Ich kann übrigens sehr empfehlen dann, wenn man das möchte, das habe ich bei Corpse Painter tatsächlich gelernt. Julian und Basti, die sind da relativ, und alle anderen da natürlich auch, aber die haben halt, und das ist für mich immer so das Paradebeispiel dafür, wie man sowas wirklich konstruktiv machen kann, weil das machen die untereinander so. Man muss sich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass man nicht, man kennt das, man latscht durchs Studio, guckt sich an, was die anderen machen, also ja, geil, perfekt, so denkt sich dann vielleicht so im Hinterkopf, aber so, ja, ne? Mhm. Und da wird es einfach thematisiert. So, und das ist halt so am Anfang, wenn man dann halt Scheiße baut so oder was nicht geil ist, dann kriegt man das halt auch gesagt so. Und dann ist halt so, ja, hier, da hättest du aber schon ein bisschen so. Und dann, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, finde ich.
Ganz toll. Nur so
voll.
Kann man ja wachsen. Nur
ja,
so.
Und
also man muss ja wissen, was falsch läuft.
Auf jeden Fall. Und genau das, finde ich, auch unterscheidet die Guten von den Schlechten. Das haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt. So, aber einfach auch diese Offenheit gegenüber Kritik, dieses nicht so, ich bin der Geilste und alle anderen sollen die Fresse halten, sondern einfach so, ich habe ganz viel Luft nach oben noch in jeder Form, hat jeder zu jedem Standpunkt, egal wo. Aber dass man einfach in so einen konstruktiven Diskurs halt auch geht. Und ich mag das total gerne. Und das machen voll wenig Leute, finde ich.
Ja, oh, ich lieb's auch. Also ich liebe es, an Workshops teilzunehmen, mich zu verbessern. Und ich finde, das Schönste an der Kunst oder am Tätowieren an sich, oder ja generell das Thema, man lernt nie aus.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich so schön, weil man weiß, die Perfektion wird man niemals erreichen.
Ja, das
stimmt.
So,
das ist einfach unmöglich. Und es macht's aus. So das stetige Lernen. Immer ein bisschen, ja, gucken, was Neues kommt. Das ist doch schön.
Total. Ich finde es auch cool, dass man immer noch auf Bilder guckt, manchmal, die einem so irgendwas geben. Also einfach nur, dass man das sieht, macht einen irgendwie glücklich. So, weißt du, obwohl es eigentlich, es gibt jetzt keine Begründung dafür. Davon hat man nichts, wo man jetzt im irdischen Leben sagen würde, das bringt einem fürs Leben irgendwie weiter. Aber das gibt einem sowas, weißt du, wie ich meine?
Ja, oh, total. Ja, dafür sind ja Bilder da.
Ja.
Ja,
hast du,
einfach fürs gute Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Hast du noch irgendwelche sowas auf deiner Bucketliste, was du für die Kunst beziehungsweise auch fürs Tätowieren dir noch vorgenommen hast?
Ja, also mit der Kunst will ich auf jeden Fall, also den Part würde ich echt gerne ein bisschen noch hochschrauben und einfach noch mehr auch so Kurse belegen, finde ich ganz cool, wirklich von anderen Künstlern, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie auf einem Kunstkurs bin oder da was mitmache oder wieder neu male, wird auch mein Tätowieren besser oder anders. Mhm. Das finde ich ganz spannend, den Prozess. Ja, und beim Tätowieren will ich einfach die Freude so beibehalten, wie ich die auch jetzt habe. Also das ist mir so wichtig, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir da geht, nach 10 Jahren in dem Business, man hat ja schon viel gesehen.
Ja.
Und ich kann aber sagen, mir macht es trotzdem einfach noch unheimlich Spaß.
Ja, voll.
Und ich mag die Leute und das sollte einfach so bleiben.
Für mich ist das gerade eben, wenn ich woanders bin zum Tätowieren, wenn ich von irgendeiner Messe komme oder so, dann merke ich halt, dass ich, man selber, wenn ich nur im Studio rumhänge und keinen Output habe von irgendwie Leuten, Gäste sind da auch immer cool, deswegen mag ich es auch, viele Gäste zu haben. Das ist halt immer, das pusht einen immer noch mal neu, finde ich.
Mhm. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, auch so nach einer Messe. Man hat halt wirklich das Community-Gefühl wieder.
Ja, voll.
Das ist wirklich toll und es geht auch nicht irgendwie online oder so, sondern man muss vor Ort sein.
Ja.
Und genau, das ist dann schon toll, wenn ja, man sich dann besser sieht.
Das stimmt, das kann man halt sonst nicht anders machen, so dieser Vibe, den man dann hat. Ne? Man findet, da findet sich ja dann auch das Grüppchen irgendwie immer zusammen, so ja, von Leuten, wo man halt weiß, so man hängt halt gerne rum. Und so haben wir uns ja dann am Ende auch kennengelernt und das finde ich halt immer cool, wenn man dann alle, weißt du, so, man ist befreundet, man sieht sich nicht häufig, meistens halt auf irgendwelchen Events, aber da sieht man sich dann regelmäßig und das ist dann immer wie so eine Klassenfahrt, finde ich.
Ja, voll, voll.
Könntest du dir selber vorstellen, dass du Kurse anbietest, was Kunst angeht?
Ich habe tatsächlich jetzt auch so, jetzt erst vor ein paar Wochen hatte ich meinen ersten Kunstkurs.
Hm, okay.
Mhm. Ja, war ganz cool. Ich merke aber auch, also ich will es nicht zur Routine werden lassen, weil mir einfach das Mal für mich ganz wichtig ist. Und da fehlt im Alltag sonst die Zeit. Ich meine, man hat ja eh viel zu tun und irgendwie ist noch der Haushalt und hier noch und da noch Sachen zu erledigen. Und da genieße ich das eigentlich schon, für mich zu sein. Aber trotzdem möchte ich auch Kurse anbieten. So ein paar Mal im Jahr wird das bestimmt passieren, damit einfach Leute, also die Menschen, einen besseren Zugang zur Kunst wieder bekommen und auch so generell die Freude an am etwas Erschaffen wieder haben.
Ja.
Ja, und die erste Hürde einfach nehmen, das Anfangen.
Ja.
Ja.
Ja, das
ist mir ganz wichtig. Also da will ich auch den Menschen was zurückgeben.
Hm, das finde ich aber cool. Das ist ein sehr edler Ansatz auf jeden Fall. Und du würdest auch praktisch, also gehe ich jetzt mal von aus, weil du machst es ja auch die traditionelle Kunst der Digitalen vorziehen.
Ja, voll, voll.
Das ist schon was anderes, ne? Finde ich auch.
Ja, ich mit dem iPad und so, es ist schön und erleichtert Sachen, aber so richtig abschalten kann ich nur an der Leinwand oder auf Papier.
Ja,
ja. Ja.
Das ist schon was anderes, finde ich. So traditionelle Kunst in dem Sinne, wenn man ein Bild wirklich mit Pinsel und Farbe oder Stiften oder Sprühdose oder was auch immer macht, das hat ein anderes Gefühl. So, das ist geiler irgendwie, so ein Ticken.
Ja, voll. Es ist einfach so real.
Ja, wenn ich dasselbe Bild irgendwie digital mache, was ich jetzt an der Wand oder so mache, dann würde mir die Wand immer besser gefallen, auch wenn die vielleicht mehr Unebenheiten hat, so. Aber das fände ich irgendwie cooler.
Ja, voll. Voll. Also muss ich auch sagen. So, Gott sei Dank gibt's das iPad. Aber die Kunst und das Handwerk an sich ist einfach toll. Also schon allein der Prozess, so die Farben irgendwie herzurichten, mitzunehmen, zu gucken, welche man nimmt.
Ja.
Ja.
Habe ich jetzt wieder festgestellt, so ich habe jetzt eigentlich seit fast einem halben Jahr wirklich fast nur noch Freehand gearbeitet, dass mir das auch zu einem Teil, der klar, man hat dann nochmal so eine Challenge, weil es halt eben schwieriger ist, das so zu machen. Und bei einigen Sachen, wie ich hatte jetzt Montag, habe ich ein Bauchprojekt gemacht, das habe ich auch wieder mit dem iPad gemacht, weil es dann exakter wird. Aber wenn man jetzt ein Konzept hat, was, wo es sich anbietet, beim Arm, wo man Körperform mitnehmen muss oder so, da finde ich das total geil, wenn man das dann so Freehand macht. Machst du das auch oder ist das eher so Stencil?
Nee, ich mache auch einiges noch Freehand, ja. Also natürlich so irgendwie so eine Grund, es kommt immer drauf an, was ich halt mache. Aber ich mache wirklich, ich würde sagen, Hälfte Stencil, Hälfte Freehand.
Ja.
Ja, ja, weil anders geht's ja gar nicht. Also wie soll man den Körperflow sonst irgendwie mit ins Tattoo bringen.
Ja, genau, richtig. Ja. Und es sieht immer, mit einem Pad sieht es immer halt so draufgeklebt aus. Du kannst es immer, also es ist immer besser, wenn man es noch so dann hinterher wirklich an den Körper anpasst. Ne? Und da finde ich dann auch, das macht dann am meisten Sinn und auch Spaß. Das ist für mich so der entspannte Teil, dieser kreative Teil. Da weiß ich so, okay, ich kann jetzt hier mich komplett da drin verlieren. So, und dann die Arbeit in dem Sinne, das Tätowieren, genau, das kommt dann hinterher, wenn alles steht.
Ja, ja, genau, genau, da fängt der Spaß an.
Mhm. Ja.
Toll.
Ja, crazy, ey. Wir sind tatsächlich schon am Schluss von unserem Podcast.
Oh, krass.
vergeht. Eine Stunde schon rum.
Super schnell.
Ist so, ne? Wenn man dann erstmal, Moni hat mir am Anfang nämlich erzählt, dass sie ganz aufgeregt war. Und ich habe gesagt, ach, wir kennen uns doch, ne? Das kommt. Man vergisst dann ja irgendwann so eine Zeit das Mikrofon. Und der Gast, beziehungsweise in dem Fall unsere Gästin, hat ja dann auch das letzte Wort. Und du kannst gerne nochmal den Leuten erklären, wie die auf deine Kunstseite kommen, wie die, wo die deine Sachen sehen, wie man einen Termin bei dir kriegt. Also so ein bisschen PR für deine eigenen Sachen kannst du noch machen.
Okay, oh, da bin ich ganz schlecht, aber genau. Naja, ihr kennt meine Seite, meine Instagram-Seite, da könnt ihr mich finden unter Moni Scharnagel Tattoo. Termine gibt es jetzt aktuell leider keine bei mir im Ort, aber ich bin in Berlin auf der Messe im September. Da habe ich noch Termine frei. Und ich bin auch nächstes Jahr wieder in Paris auf der Messe. Da habe ich auch noch Termine frei. Ah, oh, nice. Sehr cool. Mega schöne Messe.
Ja.
Genau, da freue ich mich.
Eine der geilsten.
Superschön. Also, und Paris ist ja auch immer mal so ein Trip wert.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man mal machen. Genau, also da findet ihr mich und neue Termine gibt's dann wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr offiziell, aber das schreibe ich dann auch in Instagram aus. Und ansonsten bin ich jetzt dieses Jahr kunstmäßig auch noch auf der Stroke Art Fair in München. Am 1. bis 3. November. Da gibt's meine Kunst zu sehen.
Und auf der Invitational bist du, glaube ich, auch noch, ne?
Da muss ich da leider absagen. Sepp.
Hier.
Scheiße, das habe ich dir schon geschrieben.
Stimmt. Ja, dann habe ich es vergessen. Ja. Jetzt habe ich mich hier selber noch blamiert. Schneiden wir raus.
Ja, schneiden wir einfach raus.
Schneiden wir raus.
Aber dafür gibt es einen Platz mehr auf der Invitational für einen neuen.
Das stimmt. Das
also ist ja auch geil.
Ja, ja. Definitiv. Genau,
nee, und ansonsten würde ich einfach noch mal so, also ich möchte auch wirklich einfach allen den Mut machen, Sachen anzugehen, weil von nichts kommt nichts und eine Veränderung gibt's auch nur, wenn man sich selbst verändert oder wenn man einfach den Mut hat, irgendwas zu machen. Und wichtig ist zu machen und nicht nur zu denken oder zu träumen.
Ja.
Genau, das würde ich gerne auch allen einfach mitgeben. Liegt mir ganz arg am Herzen.
Das finde ich cool. Das ist so eine schöne, motivierende Geschichte nochmal am Schluss. Das finde ich ist ein super Abschluss. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für unsere Hörer. Ich hoffe, euch hat's gefallen mit der lieben Moni. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Und ja, Dankeschön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Sepp. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.